Willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel News Talk, dem einzigen Ort heute, an dem man freiwillig auf einer Insel strandelt, nackt aufwacht und sich denkt, ach cool, ein Dinosaurier, hoffentlich ist er freundlich. Heute geht's bei uns um Jurassic Crisis, das kommende Brettspiel, das sich ganz unauffällig denkt, was wäre, wenn das Computerspiel Ark Survival Evolved ein Brettspiel wäre? Überlebende, Ressourcenknappheit, Dinosaurier mit Hunger und Spieler, die sich plötzlich merken, und Spieler, die plötzlich merken, dass Teamwork ein dehnbarer Begriff ist. Ihr craftet, zähmt, kämpft ums Überleben und wer zu langsam ist, wird halt Teil der Nahrungskette. Und als wäre das noch nicht gefährlich genug, haben wir heute auch den Verantwortlichen für dieses gewaltige Dino-Game bei uns, Andi von Sperling Games. Und zu meiner Unterstützung ist noch der Thomas dabei. Hallo Andi, hallo Thomas.
Hallo.
Hi.
Grüß euch.
Ja, ich freue mich mega, dass wir über das Spiel quatschen heute, weil ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, Dinosaurier war früher immer so ein Steckenpferd von mir. Ich wollte immer Archäologe werden, hat sich nur leider rausgestellt, ich bin zu dumm dafür, bin ich was anderes geworden. Und ja, Andi, ich denke mal, fast alle Zuhörer kennen dich noch nicht. Willst du dich mal vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin der Andi, à la André Sperling. Ihr kennt mich schon alle von Boardgame Geek und von meiner Gamephone-Seite, Jurassic Crisis. Da kommuniziere ich ja ganz fleißig mit euch. Und jetzt hört ihr mal meine Stimme. Obwohl, meine Stimme kann man auch auf YouTube hören. Dort stelle ich auch ab und zu Videos hoch. Und beim allerersten Video habe ich mich auch schon vorgestellt. Ja, da hört man mich auch schon ein bisschen.
Ja, genau. Cool. Ja. Ja, wir wollen ja heute über dein Spiel quatschen, Jurassic Crisis. Ich finde, am Anfang ist immer so interessant, worum es so thematisch geht. Du hast uns das ja schon erklärt. Klär das mal bitte so für die Zuschauer, was das für ein Spiel ist, also vor allem inhaltlich und thematisch geht.
Ja, also inhaltlich ist es im Groben ein Survival-Aufbauspiel. Also das sind so viele verschiedene Mechaniken und Genres, sag ich mal, vermischt, dass sich das insgesamt einfach wie ein Survival-Game erstmal betitle, ja. Und dann ist die Frage, was ist ein Survival-Game, ja? Überall muss man doch überleben. Ja, aber hauptsächlich bei Survival-Games heißt es, dass wenn man irgendwo startet, dass man bei Null beginnt. Dass man nicht irgendetwas hat, sondern komplett bei Null und man muss sich da von Null alles aufsammeln. Und dann alles zurechtlegen und halt alles aufbauen, was man halt so braucht fürs Überleben. Und dann fängt man an mit den Steinen und Stöckern. Das ist so der Anfang bei Survival Games. Und dann versucht man, sich damit etwas herzustellen. So, das ist so der grobe Ablauf von Survival Games. Und daraus kannst du dir verschiedene Themen dann halt aufbauen, ne?
Ja, was ich ganz interessant fand, wir haben ja auch Charaktere in dem Spiel gespielt und du hattest da ja auch so eine kleine Hintergrundstory. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Charaktere gewesen. Da gab es dann auch so ein paar Besonderheiten, dass die aus so verschiedenen Zeitepochen kommen. Kannst du da so ein paar Hintergrundinfos geben zu der Hintergrundgeschichte von dem Spiel?
Ja, genau. Also die Hintergrundgeschichte ist die, es gibt also offiziell erstmal in der Standardversion 4 Charaktere und jeder hat seine eigene Geschichte. Und die haben alle ein Vorleben. Und das Vorleben war nicht auf dieser Insel, wo sie gestrandet sind, sondern das Vorleben war in einem Dorf, in einer Stadt oder sonst so in einer Gemeinde, wo sie gelebt haben. Und dort ist irgendetwas passiert, ein Unfall oder eine Katastrophe, so, dass sie dem Tode nahe waren oder dass die Charaktere quasi gestorben sind. Ja, und dann war alles schwarz bei denen und dann sind sie nach einer kurzen Zeit wach geworden, aber nicht da, wo sie gestorben sind, also nicht in ihrer gewohnten Umgebung, sondern auf einem Strand, auf einer Insel, auf einer unbekannten Insel und sind erstmal verwirrt und sehen zu, wie sie halt am Leben bleiben und während sie am Leben bleiben, die Charaktere, lernen sie die Insel kennen und sehen ihre Gefahren und ihre Schönheit auch, ja. Aber müssen halt versuchen, von der Insel zu entkommen.
Das ist ein Setting, aber kein Storyspiel, ne? Das heißt, du hast jetzt keinen Story-Arc da eingebaut oder so, sondern es bleibt erstmal beim Survival und eine sich aus den Gegebenheiten entwickelnde Kampagne.
Ja, genau. Also ich persönlich will den Spieler nicht zu viel Story und nicht zu viel Geschichte zumuten oder reinhauen. Ich möchte, dass er das Spiel hauptsächlich mag. Weil zum Beispiel bei mir ist das so, ich möchte ein Spiel starten und es spielen. Ich möchte drauf losspielen. Aber dann, während des Spielens oder halt nach mehreren Partien, wenn ich das Spiel dann anfange zu mögen, ne, und ich bin gut da drin, dann interessiert mich so nach und nach so die Geschichte. So häppchenweise, ne? Sowas ist für mich dann sehr interessant und das habe ich hier versucht dann.
Ja, ich denke mal, wir haben ja reingespielt und die Geschichte erzählt sich selber, ne? Also ich glaube, man braucht nicht viel Text. Es passiert schon relativ viel, würde ich sagen.
Genau.
Ohne dass jetzt man seitenlange Texte lesen muss. Aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf, wie mechanisch das Spiel so funktioniert.
Ja, stimmt, ja.
Nur weil ich gerade super neugierig bin, wird am Ende des Spiels irgendwann aufgelöst, warum man so auf diese Insel kommt, warum man nicht gestorben ist, ohne jetzt zu spoilern.
Hier, genau, die grobe Geschichte kennt man ja. Wenn man hier, also wenn man das Spiel spielt, dann, man zieht ab und zu Ereigniskarten. Habt ihr auch gesehen, ne? Also ich habe ein paar Ereigniskarten gezogen. Und teilweise sind auch ein paar Geheimnisse, also Geheimstories oder Hintergrundgeschichten in den Eventkarten drin. Ne, das kommt so nebenbei. Und dann, wenn man sich den Flowtext durchliest und dann, ja, wenn man ein bisschen sich das genauer durchliest, also wenn man ein bisschen aufpasst, dann merkt man, oh, das ist eine Hintergrundgeschichte, ne? So, und wenn man die Höhlen, also wir haben ja hier auch Höhlensysteme, ne, also diese Erforschungen, was man entdecken kann, dort drinne kann man auch Geheimnisse entdecken, also ein paar Texte, die man sich dann durchliest und dann weiß man ein bisschen mehr von der Geschichte was man halt machen muss.
Ja, das hört sich wirklich interessant an dann, ne? Wir haben ja das Spiel mehr oder weniger nur angekratzt jetzt.
Ja, genau.
Wenn ich dann aber sowas höre, dann finde ich das auch noch total nett, weil man doch so ein bisschen dran gehalten wird, ne? Weil du ja gesagt hast, es ist geplant, dass man nicht nur ein Spiel macht, sondern mehrere und sich über mehrere Spiele weiterentwickelt und da dann auch immer so ein paar Story-Happen bekommt, die das Spiel interessant halten, zusätzlich zu dem, dass man immer stärker wird, finde ich cool erstmal.
Ja, ist ja jetzt auch keine gewöhnliche Hintergrundgeschichte, wie man die aus anderen Brettspielen kennt. Ne? Also hat direkt schon das Interesse geweckt, ne? Warum sind wir nicht tot? Was machen wir da? Wie sind wir da überhaupt hingekommen? Und gibt es irgendeinen Sinn und Zweck, warum wir da sind? Also, wir haben zwar auch, Thomas und ich haben unsere eigene Geschichte geschrieben, die auch sehr interessant war, muss ich sagen. Aber das hat mich auch so die ganze Zeit gejuckt. So, was ist das? So, und es ist ja, glaube ich, ähnlich. Du sagtest ja auch, du hast früher viel Ark Survival Evolved, dieses Computerspiel gespielt, ne? Das ist ja, ich hätte jetzt mal gesagt, die Brettspielumsetzung davon.
Ja.
Das ist wahrscheinlich die Story ähnlich oder so. Also ich habe es nie so viel gespielt.
Story ähnlich ist das ja, kann man sagen, weil bei Ark, da waren die Charaktere auch ahnungslos, sind auch erstmal, wurden auch auf der Insel, ne, wach und wissen nicht wohin, was ist Sache. Und dann musste man dort auch Stück für Stück die Geschichte erfahren und kennenlernen. Und das habe ich da so gemocht, weil du wachst da auf, lebst einfach vor dich hin und versuchst zu überleben. Und nicht wie bei halt den meisten Computerspielen. Da kriegst du da ein Tutorial, kriegst du dort eine Story, kriegst du von da eine Geschichte und du bist überladen von Stories und Quests und ja, danke, das interessiert mich erstmal nicht. Ich möchte das Spiel genießen. Und das habe ich bei Ark geliebt und das wollte ich dann auch umsetzen, also als Brettspiel. Das war natürlich nicht der Hauptgrund, warum ich das Spiel jetzt entwickle. Das ist nicht der Hauptgrund.
Bevor wir tiefer vielleicht in das Spiel reingehen, willst du mal sagen, okay, du hast die Computerspiele gespielt und dann gedacht, ah ja, sowas könnte ich vielleicht selber mal machen als Brettspiel, was ja sehr komplex ist und sehr komplex auch geworden ist. Wann hast du angefangen, dir Gedanken darüber zu machen? Weil wenn man das Spiel spielt, merkt man, also man merkt, das ist jetzt, hat nicht jemand eine Idee gehabt und dann hat er das so auf Papier gebracht und so umgesetzt. Und man merkt halt, dass das gewachsen ist.
Okay.
Extrem.
Okay, das ist schon mal gut. Gut zu hören, dass man das merkt. Ja, das ist über die Jahre gewachsen. Und zwar den ersten Gedanken dafür hatte ich Ende 2017.
Das ist 8 Jahre her, ja.
Ja, das weiß ich noch ganz genau, wo ich da saß, wie ich da saß. Auf jeden Fall die Zeit davor habe ich halt intensiv Ark gespielt, Ark Survival. Und hat schon Spaß gemacht, das hat aber halt viel Zeit gefressen. Und ja, mit dem Alter hat man halt immer weniger Zeit, beziehungsweise man muss sich seine Zeit einteilen. Und ich wollte weniger spielen, also ich wollte weniger Zeit in irgendein Computerspiel investieren, wo ich mich nicht ganz so befriedigt gefühlt hatte. Ich wollte wieder kreativ werden. Aber gleichzeitig wollte ich auch Ark, also irgendwas mit Ark zu tun haben, ne? Dieses Survival-Aspekt und Dinosaurier.
Mhm.
Und dann habe ich mir so überlegt, ja, wie mache ich das denn? Ich will das nicht spielen, aber ich möchte trotzdem kreativ werden. Und dann kam mir so die Idee, ja, wieso mache ich denn nicht einfach ein Gesellschaftsspiel? Da kann ich kreativ werden und da kann ich mit meinen Freunden und Verwandten halt am Tisch sitzen und hab Gesellschaft und bin kreativ.
Hm.
So.
Und dann hast du alleine losgelegt oder war das so, dass du schon jemanden vielleicht dabei hattest, mit dem du immer regelmäßig Probe gespielt hast oder war das erstmal so ein Solo-Ding?
Also mit dem Gedanken war ich alleine, aber ich habe ganz schnell einer meiner besten Kumpels genommen und habe gesagt, komm mal her, wir spielen jetzt jede Woche mindestens irgendwas, was ich hier jetzt zaubere und bastele. Wir müssen jede Woche gucken und schauen, ob das klappt, ob das überhaupt Sinn macht, ne, dass ich das jetzt hier weitermache.
Hm.
Ist der immer noch einer deiner besten Freunde?
Ja,
gut.
Ich habe mit dem Kontakt auf jeden Fall. Ganz am Anfang hat er sehr oft mitgespielt, also ich habe ihn quasi gezwungen, dass er das mitspielt. Und ich habe vor kurzem, dieses Jahr, also jetzt 7, 8 Jahre später, habe ich von ihm erfahren, dass er eigentlich gar keine Brettspiele ja mag, ne, und so. Er hat es mir zuliebe einfach gemacht.
Guter Freund, ja.
Ja, so, okay, gut, dann habe ich ihm gesagt, okay, ich zwinge dich aber auch nicht mehr so oft das Spiel zu spielen. Aber mittlerweile habe ich auch von der Community auch Leute, die das mögen und halt das oft spielen. Und das ist schon sehr viel wert. So.
Auf jeden Fall. Ich denke, gerade bei so einem komplexen Spiel ist Feedback das A und O, damit man sich da nicht verrennt in Kleinigkeiten, das Spiel unnötig komplex macht, rausschmeißt vielleicht, was keinen Spaß macht.
Mhm. Das stimmt. Ich hab so viel gelernt in dem Prozess. Ich musste vieles verwerfen. Also ganz am Anfang, das Spiel sah ganz anders aus. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was die Entwicklung angeht.
Du kannst ja ein bisschen erzählen. Also am Anfang, wenn du sagst, es war ein ganz anderes Spiel, da war halt einfach der Gedanke da wahrscheinlich, aber du hast dich so ein bisschen durchgetüftelt, ne, was funktioniert.
Ja,
und
genau.
Ich glaube, bei so einem Brettspiel merkt man immer ganz schnell, das, was ich mir jetzt hier ausgedacht habe, das funktioniert ja überhaupt gar nicht.
Ich habe so viele verschiedene Versionen und Varianten gehabt, ne? Also, wie mache ich das mit der Insel? Wie bewege ich mich, was für Felder benutze ich, ne? Der Grundgedanke war auf jeden Fall da, also man sammelt Ressourcen, ne, Steine und Stöcker, Dinosaurier sind da, man muss überleben, man muss sich Nahrung besorgen, so. Und versuchen nicht zu sterben. Das war erstmal so nur der Grundgedanke.
Hm.
Also, ja, abgeleitet von dem Spiel. Und über die Jahre dann hat sich das so entwickelt, ich habe auf jeden Fall eine Fotoserie. Ich weiß nicht, wo ich das, irgendwie mal habe ich das geschickt, hat das gepostet. So eine Fotoserie, wie sie das entwickelt hat.
Ja, also ich sag mal, alleine optisch sieht es ja jetzt schon aus wie wirklich ein fertiges Spiel, ne? Also man guckt drauf, hat ein kohärentes Artwork und alles und man hat das Gefühl, es ist aus einem Guss. Also man hat jetzt nicht mehr das Gefühl, einen Prototypen zu spielen. Also du hast auf jeden Fall geschafft, das Ding in eine Richtung zu entwickeln, dass man sagen kann, das ist schon mehr oder weniger ein fertiges Spiel, ne?
Ja, für ein zukünftiges Crowdfunding-Spiel hat sich auf jeden Fall schon sehr, sehr fertig angefühlt, das kann man so sagen. Und halt, es sah ja auch schon sehr, sehr fertig aus, ne?
Okay.
Das hast du gut gemacht, Andi.
Okay, okay.
Ja.
Danke. Also wir sind, wie gesagt, wir sind am Pfeilen und Polieren jetzt nur noch, ne?
Ja.
Ein paar Balancings werden noch
gemacht. Ist es denn jetzt mittlerweile ein Wir?
Ja, hab ich auch gerade wir gesagt. Also das ist sowieso ein Wir, weil jeder, der das spielt und testet, ne? Ich bin ja, eigentlich bin ich ja nicht alleine. So. In dem Sinne. Also ich designe, entwickle und programmiere und lade das alles hoch. Klar, das mache ich alles alleine. Und ich habe jetzt ja auch regelmäßig neue Tester und Spieler. Also die sind ja auch irgendwie ein Teil vom Projekt. Und jeder, der irgendwas dazu beiträgt, selbst wenn das einfach nur spielt und keine Verbesserungsvorschläge hat oder Kritik, auch nicht schlimm. Ich sehe aber vieles dann, wenn ich mit jemandem spiele. Selbst wenn er nichts sagt, sehe ich dann Sachen, oh, das kann man besser machen.
Mhm.
So, ja.
Ja, cool, das ist ein cooler Gedanke. Ne? Also es ist generell so, glaube ich, wichtig, mit der Community sowas zu entwickeln, wenn man sie denn dann hat und die auch mit einzubeziehen, gerade beim Crowdfunding. Ne? Das kann nie verkehrt sein. Und macht nachher mit Sicherheit ein besseres Spiel. Weil man wird halt betriebsblind. Wenn man 8 Jahre an irgendwas arbeitet und quasi immer auf dieselben Sachen guckt, dann sieht man irgendwann nicht mehr die Schwächen, die es vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle hat.
Ja, was für den einen verständlich ist, ist für den anderen total unverständlich, ne? Weil er es einfach das erste Mal sieht.
Genau, genau. Da gibt's auch ein super Beispiel dafür. Betriebsblindheit, genau. Ich habe jetzt nicht die vollen 8 Jahre, ich habe die nicht durchgehend entwickelt.
Ja.
Auf keinen Fall, sonst wär's schon fertig.
Ja.
So, in dieser Zeit gab's auch Pausen, auch mal, ich habe da mal auch mal fast ein Jahr lang nichts gemacht, ja, zeitlich bedingt und insgesamt einfach weggesteckt. So dachte ich mir.
Ja, aber auch gerade so kreative Pausen bei so Riesenprojekten sind manchmal gar nicht so verkehrt, weil du selbst nach einem Jahr quasi wie fast ein neuer Spieler wieder
an
das Spiel drangehst, ne? Und denkst, du musst selber vielleicht nochmal in die Regeln gucken und denkst, hey, wie habe ich mir das gedacht oder so, ne?
Genau, das ist es.
Und
das ist auch wichtig, was ich sagen will, wenn man halt dann dieses Jahr oder halbes Jahr halt nichts macht oder die Pause hat, kein Problem. Ist okay, ne? Also diese kreative Pause nutzt du, machst entweder gar nichts oder machst andere Projekte. Und dann holst du das wichtige Projekt wieder raus und dann guckst du dir die Regeln an und denkst dir, was habe ich mir dabei gedacht? Dann schreibst du es natürlich besser und optimierter, ne?
Mhm. Ja, sollen wir, Stefan, mal zum Spiel selber kommen?
Ich war gerade schon überlegen, ob ich mal so erklären soll, wie so ein Spielzug aussieht, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich glaube, das wäre sehr löchrig und teilweise auch falsch, deswegen hätte ich gedacht, der Andi erzählt uns einfach mal, wie so ein Spielzug aussieht, was wir in einem Spiel so machen können und wie so eine Spielerrunde aussieht, damit sich die Zuschauer das auch, die Zuhörer vielleicht mal besser vorstellen können.
Ja, ne? Also ich würde ein Beispiel für ein oder für zwei Spieler machen.
Einfach nur mal so ganz grob, wenn du jetzt ein Spieler bist, was kannst du alles machen, was gibt's für Möglichkeiten, wer ist vielleicht noch auf der Insel und was machen die, ne?
Also ihr könnt ja gerne sagen, was ihr schon gesehen oder erlebt habt und ich würde dann gleich ergänzen und zufügen.
Okay. Auch eine gute Idee, ja. Willst du anfangen, Thomas, oder soll ich?
Ja, ich kann einfach anfangen. Das Erste, was wir machen, ist Stranden. Das haben wir ja eben schon gehört. Und haben wirklich quasi nichts dabei, außer Aufträge, die schon ausliegen, die uns eine Idee geben, was wir tun können. Es gibt öffentliche Aufträge, es gibt persönliche Aufträge. Und da kommt es so ein bisschen drauf an, spielen wir kooperativ oder gegeneinander? Das Spiel bietet nämlich beides. Wenn wir kooperativ spielen, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber da kann man sogar quasi parallel spielen. Man spricht sich natürlich ab, aber man muss nicht immer warten, bis der andere seinen Zug fertig hat. Weil wie Stefan und ich, wir haben kooperativ gespielt und das, was man natürlich als allererstes macht, wenn man kooperativ spielt, ist die Gruppe zu trennen und haben dann im Prinzip in zwei komplett verschiedene Richtungen uns entwickelt. Aber das Erste, was man macht, ist irgendwas fällen, Bäume fällen, Fische fangen, irgendwas, was einen weiterbringt. Flachs pflücken, um Sachen zu bauen. Und welche Sachen man bauen kann, sieht man in einem Heft. Und das ist wieder verknüpft mit den Aufträgen. So kann man zum Beispiel auch Obst finden, dann ein Mörser bauen aus Steinen, damit das Obst verarbeiten und damit hat das wieder einen besseren Nährwert. Und es verrottet nicht. Diese Sachen zusammengerechnet können dann wieder einen Auftrag machen, weil ich mehrere Sachen gemacht habe, wo das Spiel mir sagt, mach das, mach das, mach das. Der Auftrag gibt mir wieder Boni. Mit den Boni kann ich vielleicht schon wieder was anderes bauen oder ich habe irgendeinen anderen Vorteil. Und so bildet sich halt eine Kette aus Sammeln und Crafting und Aufbau mit einem Erkundungsaspekt. Und da kannst du ja was zu sagen, Stefan.
Ja, wie gesagt, wir sind eigentlich relativ nah beieinander gestartet. Ne? Die einzige Krux war halt, da war so ein Fluss zwischen uns. Und das war kein normaler Fluss, da war ein Piranha drinnen. Und deswegen hat sich keiner von uns rüber getraut, weil ja, Piranhas sehen ein bisschen böse aus. Deswegen haben wir erstmal gedacht, machen wir unser eigenes Ding. Auf meinem Startfeld hatte ich dann das Glück, dass dort direkt eine Höhle war. Ich hatte dann die Wahl, farm ich erstmal Ressourcen. Also die ganze Insel ist in Hexfelder aufgebaut. Auf jedem Hexfeld kann man bis zu 3 Ressourcen farmen. Holz, Steine, Flachs, andere Sachen. Dann hatten wir halt erstmal so die Wahl. Jeder Spieler hat immer 2 Aktionen zur Verfügung, also 2 Hauptaktionen. Man kann auch noch ein paar kostenlose Nebenaktionen machen. Und dann hatte ich mich halt entschieden, da ich dieses Glück hatte, diese Höhle direkt auf meinem Startfeld zu haben, gehe ich doch mal in die Höhle rein. Und da ich ja nicht über den Fluss wollte, weil da Piranhas drin waren, bin ich direkt in die Höhle rein, wo ich auch in einem Tümpel gelandet bin, wo Piranhas drin waren.
Genau.
Und hab dann gedacht, ach komm, das ist ja nur ein Piranha. Und hatte natürlich als Startwaffe auch meine Handkante dabei und habe direkt erstmal, glaube ich, 2 Schläge gebraucht, um eins der schwächsten Tiere in diesem Spiel, glaube ich, zu erlegen. Bin daran fast krepiert, hatte danach aber schön rohes Fleisch dabei.
An Essen hat es dir nicht gemangelt.
War auf jeden Fall schon ein sehr lustiger Moment. Wir hatten ja gerade auch schon gesagt, so das Spiel schreibt seine eigenen Geschichten und da hatten wir direkt schon sehr Spaß dabei, weil der Thomas dann auch fragte, warum ich denn schon kurz vorm Sterben bin. Und musste ich dann erstmal erklären, dass so ein Piranha gar nicht so ungefährlich ist. Ja, und da merkt man dann halt auch, man kriegt eine neue Ressource in dem Spiel und guckt erstmal direkt so, was kann ich damit alles machen. Ne? Also ich hatte rohes Fleisch und habe dann vom Andi gesagt bekommen, ja, das kannst du halt essen, das könnte aber ein bisschen den Magen verderben, das ist nicht so gut, du kannst es aber halt auch braten. Ah, okay, braten. Für Braten brauche ich ein Feuer. Um ein Feuer herzustellen, brauche ich Steine und Holz. Verdammt, wo kriege ich Steine und Holz her? Erstmal wieder raus aus der Höhle, Bäume gefällt, Steine gesammelt, weil rohes Fleisch kann man natürlich mit sich tragen, aber es vergammelt halt auch, das hält quasi immer nur eine Runde. Danach ist es vergammelt, da kann man das auch noch für Sachen benutzen, aber essen sollte man das dann nicht mehr. So habe ich mir dann halt ein Feuer gebaut in meiner Höhle, die ja jetzt piranhafrei war, habe mein Fleisch darüber gegart und war dann erstmal nahrungstechnisch erstmal ganz gut versorgt, konnte mich deshalb aber halt nicht auf meine Aufträge fokussieren. Das hat Thomas auf jeden Fall deutlich besser hinbekommen. Der hat direkt schon diese, ich weiß gar nicht mehr, Andi, wie hießen diese Pylonen, die da stehen, wo man so Startausrüstung findet.
Ja, das sind die Versorgungskapseln.
Genau, die waren glücklicherweise auf der anderen Flussseite alle, über die ich ja nicht rüber wollte. Genau, die hat der Thomas sich dann geschnappt. Und ja, man guckt halt auf jeden Fall immer viel, was craftet man alles. Also wer schon mal so ein Survival-Computerspiel gespielt hat, der kann das wahrscheinlich so ein bisschen nachvollziehen, dass man direkt in so einem Sog drin ist. Ich möchte das haben, was brauche ich dafür Ressourcen für? Und aus der Ressource kann ich auch noch das herstellen, das möchte ich auch noch haben. Aber so viele Ressourcen gibt es hier gerade nicht. Genau, und was dann auch noch passiert, ist, dass halt zwischendurch irgendwann mal diese Dinosaurier spawnen. Und da gibt es verschiedene Arten. Müssen wir gleich wahrscheinlich nochmal helfen, Andi. Es gibt so neutrale Dinosaurier.
Ja, genau.
Die greifen einen nur an, wenn man selber die angreift, glaube ich.
Ja.
Dann gibt es ängstliche Dinosaurier, die laufen halt vor anderen Dinosauriern, ich glaube, vor allem selber auch weg. Und es gibt halt, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Arschloch-Dinosaurier halt.
Ja, die aggressiven Fleischfresser.
Die aggressiven Fleischfresser, genau. Und ich glaube auch, es gibt verschiedene Biome in dem Spiel. Ich glaube, je weiter man ins Inselinnere kommt, desto gefährlicher werden wahrscheinlich auch die Dinosaurier.
Ja, genau, umso gefährlicher. Ja.
Genau, und wir haben am Anfang halt relativ handzahme Dinosaurier erstmal gezogen. Ich weiß die Namen gar nicht mehr. Wir hatten auf jeden Fall einen Stegosaurus dabei, dann Archaeopteryx. Obwohl der Archaeopteryx, der hat den Thomas, glaube ich, ganz schön zugesetzt nachher, oder? War das der?
Ja, weil der kann sich wehren, genau.
Der Archaeopteryx. Aber dann kommt ja auch da wieder die Mechanik rein, dass wir diese Dinosaurier nicht nur als Feinde haben, dass sie nicht nur rumlaufen, sondern dass wir sie auch zähmen können. Und dann war in meinem Kopf schon wieder das nächste Ziel, nämlich diesen Archaeopteryx zu zähmen, weil eines der ausliegenden Aufträge von mir war es, einen Federumhang zu bauen. Und der Archaeopteryx hätte in jeder Runde eine Feder fallen lassen, die ich direkt hätte brauchen können. Das heißt, es hat sich direkt wieder so ein Crafting-Loop entwickelt mit dem Dinosaurier, den ich gefunden habe und meinem Auftrag. Das fand ich auch ziemlich interessant wieder, dass das so organisch ineinander ging.
Ja, da, und das hat mich auch direkt wieder an das Computerspiel erinnert, weil in Ark, da kannst du halt auch Dinosaurier zähmen und die können dann halt auch Aufgaben übernehmen, die können die Ressourcen sammeln, die können für dich kämpfen, mit denen kannst du dich schneller bewegen und in Jurassic Crisis ist es halt auch so, jeder Dino hat andere Möglichkeiten, wenn er gezähmt wird. Manche Dinos brauchen halt auch länger, bis sie gezähmt werden, also so ein kleinen Dodo oder so ein Archaeopteryx ging relativ schnell, aber wenn man mal einen größeren Dinosaurier zählen möchte, dann kann das auch schon mal wahrscheinlich ein paar Runden dauern an die, ne?
Ja, genau.
Auf jeden Fall sehr interessant. Also es ist immer sehr viel Text auf den Karten, da muss man sich drauf einstellen, aber sobald ein neuer Dinosaurier aufgedeckt wird, guckt man erstmal, was kann der alles, ne? Was macht der initial und was kann der vielleicht auch, wenn er gezähmt ist? Was für eine Leistung kann er mir erbringen, ne? Also sind die Dinosaurier dann quasi Dienstleister für uns, muss man sagen. Schlecht bezahlte Dienstleister, aber immerhin Dienstleister.
Und sie verhalten sich alle einzigartig, ne? Darauf wurde ja auch geachtet, dass sie tatsächlich eine Verhaltensweise haben, wie ich hatte nachher meine Hütte gebaut und dazu kann man natürlich auch ausbauen. Man kann Gemüsebeete davor bauen, um verschiedene Gemüse anzubauen, die man dann verarbeiten kann, denke ich mal. Soweit sind wir nicht gekommen. Aber es gab halt in der Nähe einen Dinosaurier, der sich auf dieses Gemüse zu bewegt hätte und mir wahrscheinlich zugesetzt hätte und ich hätte wahrscheinlich mein Gemüsebeet verteidigen müssen gegen diesen Dinosaurier. Und das ist natürlich auch cool, wenn die Dinosaurier nicht einfach nur random irgendwie auf der Insel rumlaufen, sondern tatsächlich auch so ein bisschen ihre eigenen Ziele verfolgen, die ich natürlich kenne, aber ich natürlich auch dagegen handeln kann.
Genau.
Das fand ich auch eine nette
Idee.
Jedem
Dino wollte ich auf jeden Fall auch so ein bisschen Charakter und Leben einhauchen, ne? Nicht einfach nur so stumpf weglaufen oder halt zurückschlagen, sondern nur dieses bisschen, ja, Stück Charakter. Das war dieser Chilosaurus, den du gerade beschrieben hast.
Mhm.
Ja, jedes Mal, wenn er halt einen Flachs in deinem Beet sieht, läuft er dahin und frisst dir das Flachs weg.
Ja.
Bedeutet, du kriegst kein Obst in der nächsten Runde.
Ja, ja.
Ja.
Richtiges Miststück, ey.
Ja, genau. Eigentlich ja. Aber das Gute ist, dieser Chilosaurus zum Beispiel hat auch super Fähigkeiten, sobald man ihn zähmt. Ne? Also alle Dinos haben Startfähigkeiten, wenn sie wild sind. Und halt, wenn sie dann gezähmt sind, haben sie Zähmfähigkeiten. Und bei diesem Chilosaurus zum Beispiel, mit ihm kannst du dann Obst sammeln gehen. Und er bringt dann viel mehr Obst als du, wenn du als Mensch Obst sammeln gehst.
Das hattest du ja gesagt, dass im Grunde genommen spielen wir die Kampagne, da können wir ja später nochmal drauf kommen und die Dinosaurier sind eigentlich das, was ich ins nächste Spiel mitnehme, um von vornherein stärker zu sein.
Ja, genau.
Aber ich möchte, bevor wir jetzt darüber reden, wie die Kampagne ist oder wie viele Spiele man da überhaupt spielt, fand ich dann noch so ein paar andere Sachen interessant. Im Grunde genommen, eine Sache ist ja die, dass dieses Crafting auch begrenzt ist auf eine gewisse Zeit auf dem Bild. Ich kann jetzt nicht auf einem Feld bleiben und 1000 Bäume fällen. Da sind vielleicht nur 3 drauf. Das wird mit Würfelwürfen entschieden. Hatte ich aber nie das Gefühl, dass das unfair wäre oder so. Es ist halt, mal habe ich ein bisschen mehr Glück beim Jagen oder beim Baumfällen oder was auch immer. Mhm. Manchmal finde ich sogar zufällig Obst. Das ist auch eine lustige Mechanik, ne, dass man dann einfach ein bisschen Obst bekommt, aber sonst würde man wirklich sehr schnell verhungern wahrscheinlich. Und generell fand ich wir haben zwar relativ lange gespielt und wir haben die Runde gar nicht, also dieses komplette Spiel gar nicht zu Ende gespielt. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass ich super viel gemacht habe in der Zeit. Das muss ich sagen. Also es ist jetzt kein kurzes Spiel, aber das, was man in der Zeit macht, fühlt sich schon so an, als hätte man was geschafft. Also man geht jetzt nicht aus einem 2-Stunden-Spiel raus und hat eine Axt gebaut, sondern dann steht schon die erste Hütte, man hat eine Axt gebaut, den ersten Dinosaurier gezähmt und. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich cool.
Ist auf jeden Fall sehr motivierend. Ne? Also man hat die ganze Zeit immer Ziele vor Augen, die man erreichen möchte und überlegt, während man die Ziele erreicht, schon. Also man denkt darüber nach, was man danach alles machen möchte. Ne? Also schon allein mit diesem Ich glaube, das ist auch das Brettspiel mit dem komplexesten Crafting-System, was ich kenne. Mir fällt zumindest, also ich habe drüber nachgedacht, mir ist kein anderes Brettspiel eingefallen, was so ein komplexes Crafting-System hat und wo man halt auch so viel craften kann. Ne? Du sagst es ja gerade auch schon mit dem Obst. Ne? Mhm. Obst vergammelt eigentlich am Ende der Runde, dann hast du dir Mörser gebaut, dann hast du das Apfelmus der Langlebigkeit oder sowas dann da rausgeholt, was dann natürlich nicht so schnell verrottet und dir auch noch mehr Leben und Energie bringt. Und das motiviert einfach super. Man ist natürlich begrenzt in jedem Zug, also man muss schon so ein bisschen optimieren. Man hat halt pro Runde oder pro Zug immer nur zwei Hauptaktionen. Aber man hat ja auch im Hinterkopf, es geht mehrere Runden. Du sagtest gerade, wir haben ja zwei Stunden gespielt. Der Andi sagte auch, man muss so in den Erstpartien so locker, glaube ich, mit zwei Stunden pro Spieler rechnen für die erste Phase. Also das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Das muss man sich klar sein, dass das ein Spiel ist, was nicht mal in zwei Stunden runtergespielt ist. Gerade in der Erstpartie, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, geht es vielleicht ein bisschen schneller. Aber es war zu keiner Zeit irgendwie langweilig oder dass ich dachte, das zieht sich oder sowas. Und gerade auch mit dieser Prämisse, dass man es im Kooperativmodus auch parallel spielen kann, denn das reduziert dann extrem die Downtime. Wir haben jetzt nur zu zweit gespielt, da ging das noch mit der Downtime. Ja. Man braucht halt auch Zeit, um zu überlegen, was möchte man machen. Ne? Gerade wenn du neue Ressourcen findest, guckt man erstmal nach, was kann ich alles herstellen, habe ich vielleicht was nicht auf dem Schirm und wo möchte ich hinarbeiten. Das ist einfach super motivierend und spaßig. Also ich hatte zu keiner Zeit in der Runde Langeweile.
Ja. Und dann noch eine Mechanik, die ich ansprechen möchte, war das Wetter. Das war auch sehr interessant. Ganz am Anfang vom Spiel haben wir gesehen, dass eine Sturmfront auf uns zukommt. Und wir konnten uns schon so ein bisschen darauf vorbereiten. Die Sturmfront hat sich dann zu einem Hurricane entwickelt und hat Gott sei Dank auf der anderen Seite der Insel quasi die Hänge entwaldet. Das wäre nämlich auch tragisch gewesen, wenn sie das auf unserer Seite gehabt hätte. Dann wäre vielleicht meine gecraftete Hütte weg gewesen oder zumindest die Ressourcen wären alle weg gewesen.
Deine super stabile Strohhütte möchte ich noch ergänzen.
Ja,
genau, das war deine Strohhütte.
Ja, pustet und pustet. Ja, ja.
Ja, da haben wir gesehen, wie mächtig so ein Hurricane war.
Ja, oh, das war auch mächtig. Interessant. Also man hat dann schon ein bisschen gezittert, dass das einen nicht trifft.
Ja, das stimmt.
Ja, also mit der Zeit kamen immer mehr Dinosaurier auf die Insel. Ist es eigentlich beschränkt? Also
die Dinosaurier, also der Limit, oder
ja, genau.
Das Limit der Dinos?
Ja.
Also es können maximal 8 auf der Insel sein.
Okay. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, das wird zu viel Arbeit sein, die zu verwalten, aber es ging ja Gott sei Dank doch immer relativ schnell. Man hat so ein bisschen gewürfelt. Für jeden Dinosaurier läuft der jetzt runter oder rauf, es sei denn, er hat sein eigenes Ziel, wo er sowieso in eine spezielle Richtung geht. Das ging tatsächlich relativ fix, muss ich sagen.
Genau, und die Dinosaurier, die handelt man halt nur in der Dino-Phase ab und jeder Dino nur einmal und das war's. Aber in der Spielerphase muss man aufpassen, dass die aggressiven Dinos einen nicht sehen, weil wenn man in deren Blickwinkel eine Hauptaktion macht, dann bewegen diese sich auch in der Spielerphase einmal auf den Charakter zu.
Ja, das oder greifen einen an, wenn man in der Gegenwart von einem gefährlichen Dinosaurier versucht, einen Archaeopteryx zu zähmen. Ja,
stimmt.
Kenne ich.
Ja. Stimmt.
Ja, aber war cool. Hast du noch irgendwie was so von was wir jetzt nicht gesehen haben oder gemacht haben? Ich fand ja diesen Erkundungsaspekt cool, diese Versorgungskapsel, die hat mich ja schwer geboostet. Das finde ich cool, weil das irgendwie noch so eine Art Sci-Fi da irgendwie reinbringt, noch so eine Prise, das fand ich irgendwie cool, sowas Geheimnisvolles. Das Craften an sich ist sowieso cool. Wir sind ja gar nicht in die Mitte von der Insel gegangen. Wer weiß, was da noch für Dinosaurier gibt. Haben wir noch irgendwas vergessen, wo du sagst, da würde ich gerne noch drüber reden?
Einmal ganz kurz zu der Mechanik und der Zeit. Also es ist eigentlich eine Steinzeit hier, wo wir sind, ne? Und alles, was wir quasi bauen und herstellen können, sind ja so erstmal so primitive Sachen.
Mhm.
Und okay, klar, hier gibt's auch Metallerze und sobald man das Metall hat, kann man sich schon so ein paar fortgeschrittene Waffen und Werkzeuge herstellen. So, das Allermodernste in diesem Spiel, das Allermodernste, was man sich halt hier herstellen kann, ist eine Pistole und Munition.
Mhm.
So. Und das ist aber auch eine ganz einfache.
Da muss man aber sagen, das ist ja wieder diese übergeordnete Mechanik, weil ich kann mir nicht vorstellen, oder kann man es schaffen, die in einem Spiel zu machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Da kommen wir dann schon in die Richtung, wo man sagt, man müsste ein zweites oder drittes Spiel machen, wo man schon Dinosaurier hat, die einem unterstützen.
Ja, genau. Es gibt bestimmte Sachen, die kannst du in der ersten Partie auf keinen Fall machen. Das ist extra so entwickelt, dass man am Anfang so oder so, selbst wenn man spielt, man merkt, man kann am Anfang gar keine Pistole bauen, jetzt Beispiel, weil man kommt gar nicht an das Metall oder halt ans Zement zum Beispiel. Und wenn man eine Pistole haben will oder eine Armbrust oder irgendetwas, dann plant man schon vor, also in die nächste Partie. Und dann kommt dieses Konzept mit der nächsten Partie. Also jede Partie dauert 6 Runden. Und in diesen 6 Runden versucht man halt erstmal zu überleben, sich das Nötigste zu sammeln und sich zu, ja, auszustatten mit Nahrung und Materialien. Weil mit diesen Materialien und dieser Nahrung kommt man dann in die nächste Partie, also in die zweite. Und das ist halt dann der Vorteil in der nächsten Partie, dass man die Sachen und die Materialien von der vorherigen Partie nutzen kann. Und gegebenenfalls dann weiter sammelt, weil man halt noch nicht alles, ne, zusammen hat. Gegebenenfalls weiter sammelt oder sich schon versucht, in der zweiten Partie schon Sachen schon zu bauen, die man dann in der dritten Partie gegen den Spieler oder gegen das Spiel nutzen kann.
Wie ist es denn, wenn wir jetzt gegeneinander spielen, das Spiel, ist es dann wirklich so, dass wir aktiv gegeneinander spielen? Vor allen Dingen über mehrere Spiele hinweg?
Ja. Insgesamt hat ja jeder Spieler 3 Leben. Also man kann hier 3-mal verhungern oder halt 3-mal getötet werden. Dann ist es vorbei. Okay. Dann hat der Spieler gar keine Chance mehr. Und wenn man halt gegeneinander spielt, dann kann man auch schon in der ersten Partie seinen Gegner 3-mal töten und dann hat er keine Chance. Ja, dann bist du nur noch alleine, dann hast du gewonnen.
Okay.
Ja. Aber wenn man sich dann immer schön aus dem Weg geht und der eine baut sich da auf, der andere halt dort. Und dann bauen die sich halt eine Armee, kann man sagen, auf. Ja, der eine zähmt diesen Dinosaurier, der andere zähmt den anderen Dino. Der andere hat einen Rex, der andere hat 3 Raptoren.
Okay.
Und dann in die nächste Partie darf man ja die Dinos mitnehmen.
Ja.
Also das Material und die Dinos darf man mitnehmen. Der Rest verfällt. Und dann überlegt man sich dann in der zweiten Partie, ey, okay, soll ich jetzt schon mit meinem Rex rüber in sein Lager und ihn jetzt platt machen oder lieber noch nicht?
Und zerstör der ganze Gemüse.
Genau. Aber auf dem Weg dahin kann ja trotzdem auch alles passieren, weil jede Bewegung durch die Insel provoziert einen Dino. Also, das muss man so sehen, man bewegt sich durch den Dschungel und hinter jedem Gebüsch kann ein wilder, ja, Raptor stehen, also ein anderer böser Dino. Aber sobald man halt einen Rex hat, muss der andere Spieler auf jeden Fall laufen. Oder er muss auch einen Rex zähmen. Dann wird's spannend.
Hilft's an der Pistole? Oder die Handkante?
Ja, am besten mit der Pistole auf dem Rex sitzen. Genau, und das ist das Reizsystem. Und dann, man braucht dafür halt Sättel, die baut man sich auch auf.
Meine Insel.
Genau. Es gibt die einfachen Sättel und es gibt dann halt die fortgeschrittenen Sättel. Zum Beispiel die mit Metall, die man mit Metall herstellt.
Krass.
Ja, und dann läuft man mit
T-Rex domestiziert. Bei Fuß.
Ja, genau. Das kann sehr schnell passieren, dass man sich entweder schnell verprügelt oder halt lang aus dem Weg geht. So, ich habe Tester und Spieler, die wollen nur gegeneinander spielen, nur kompetitiv. Und Spieler, die wollen nur gemütlich miteinander Koop. Und beides funktioniert so schön. Also Koop zu spielen macht richtig viel Spaß. Aber gegeneinander macht es ein bisschen mehr Spaß. Da ist das Adrenalin ein bisschen anders.
Okay.
Ja. Da geht die Pumpe auch ein bisschen anders. Weil
ich glaube, ich würde das Spiel eher kooperativ fühlen. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob ich, wenn ich das dann in die Hände kriege, ob ich das wirklich gegeneinander spielen will. Ich bin mal gespannt.
Ich erkläre euch mal ganz kurz, wie es verläuft im Koop. Also, ihr habt ja gerade gesagt, jeder macht seine zwei Aktionen, dann macht der andere seine zwei Aktionen. Das stimmt teilweise, das stimmt aber im Competitive-Modus ist es so. Also gegeneinander. Wenn man gegeneinander spielt, macht der eine seine zwei Züge und der andere zwei Züge, damit es fair bleibt. Damit man da nicht irgendwo reingrätscht, aber nein, ich wollte doch was machen. Nein, ja. zwei Aktionen, der andere macht zwei Aktionen okay. und der andere. So, das ist so geregelt. Damit da gar kein Unstimmigkeiten oder.
Ja, damit nicht zwei Leute sagen, das, wie ja. du sagst, ne, damit nicht gleichzeitig beide dasselbe machen wollen.
Genau. Ja, nein, jetzt habe ich aber den Rex da angegriffen. Nein, das habe ich gemacht.
Das ist mein Flachs.
Ja, genau, das ist mein Fisch. Deswegen, genau, bei gegeneinander, der macht zwei Aktionen, der macht zwei Aktionen. So, aber im Koop, das ist dann, da macht man das parallel. Ne? Und dann gibt es da gar keine Downtime. Ne? So wie du schon sagtest, also ich habe das versucht zu minimieren, also im Koop gibt es da gar keinen Downtime. Du machst alles parallel. Du kannst eine Aktion machen oder gar keine Aktion machen, während dein Mitspieler auch schon drei Bäume gefällt hat, ne?
Ja, ja.
Das habe ich
ja also. Man muss nur absprechen halt, ne? Einfach, weil das macht ja total Sinn, nicht aneinander vorbeizuspielen.
So wie wir das gemacht haben.
Ja. Also das wäre wahrscheinlich für den echten Start von so einer Kampagne nicht so klug gewesen, aber du wärst ja auch irgendwann zu mir gekommen. Ich habe aber auch gesehen,
mit dem T-Rex.
In dem Crafting-Buch, man kann auch Brücken bauen.
Oh, genau. Symbolische oder richtige?
Ne? Zwischen Menschen.
Nur richtige.
Okay. Gott sei Dank.
Okay.
Ich stelle mir das auch zu viert sehr lustig vor. Also man kann das Spiel ja mit bis zu vier Leuten spielen.
Genau.
Gerade dann auch im kompetitiven Modus, so 2 gegen 2 oder sowas. Ne?
Oh,
beide
ja.
rüsten sich so ein bisschen auf und dann
mit 2 gegen 2.
Pistole und T-Rex ab die Post.
Haben ihr Camp. Ja. Das ist dann wie bei einer alten Warcraft-Partie oder irgendwie sowas.
Ja.
Wobei die ihr Lager aufbauen und irgendwann kommt der Punkt, wo alle einfach nur noch aufeinander rennen.
Jetzt dürfen wir.
Ja. Ja, cool. Ist echt interessant.
Ja,
aber wie gesagt, ich würde es, glaube ich, eher kooperativ fühlen.
Ja, es macht beides wirklich Spaß. Also ich mag kooperativ. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das auch sehr viel Spaß macht, Koop. Ich bin halt eher der Kompetitive.
Mhm.
Aber Koop musste ich halt designen, habe ich trotzdem designen. Also insgesamt für meine Community. Und das macht richtig Spaß. Also Koop ist, ja.
Ja, also bei mir wird das total auf die Person drauf ankommen. Also mit meiner Frau würde ich, glaube ich, auch eher kooperativ spielen, aber mit dem Kollegen, Alter, da muss es auf die Fresse geben.
Ja,
da wird sich mit Flachs geschlagen. Da. Ja, also möchte ich auf jeden Fall gerne ausprobieren, irgendwann mal die kompetitive Variante.
Die Variante, genau.
Hast du denn vor, irgendwann mal mit dem Spiel vielleicht auch auf eine Messe zu gehen oder so, dass man das wirklich physisch mal antesten kann? Oder ist bei dir erstmal so gesagt, kommt auf den Discord und dann sprecht mich an und dann machen wir eine Partie auf dem Tabletop-Simulator?
Also hauptsächlich teste ich die Spiele im Simulator.
Mhm.
Und die Frage wegen der Messe, da will ich auf jeden Fall auch eine Ausstellung machen und meine Spiele präsentieren. Ja, sobald meine Exemplare dann fertig gedruckt sind. Und dann werde ich dort auch stehen, ja.
Sehr
nächstes
cool.
Jahr ist sogar ein sehr guter, ja.
Stehen die Chancen gut?
Sehr gute Möglichkeit, ja. Die Chancen stehen gut.
Sehr cool.
Dass ich daran stehe mit meinen Spielen.
Wie weit bist du denn damit? Ich meine, klar, mit dem Spiel, mit der Idee, haben wir ja selber gesehen, das ist mehr oder weniger ein fertiges Spiel. Es ist zwar jetzt noch nicht physisch da, aber ansonsten ist es ja fast durchdesignt, würde ich fast sagen. Mhm. Wie weit bist du denn jetzt mit, hast du schon mal irgendwo angefragt oder du willst ja ein Crowdfunding machen? Bist du da schon so weit, dass du sagst, könnte ich jetzt theoretisch starten?
Diese Idee hatte ich Anfang des Jahres.
Ja.
Und das war mehr oder weniger eigentlich die Idee auch eines meines Kumpels, also meines guten Testers und Freund.
Mhm.
Der hat gesagt, jetzt kannst du das Spiel eigentlich veröffentlichen.
Okay.
Und ich so, meinst du, also ich bin da immer ganz vorsichtig und ein bisschen so zurückhaltender gewesen. Ja, er meinte, das muss an die Öffentlichkeit jetzt, ne, komm, trau dich, so nach dem Motto.
Die Welt muss davon erfahren.
Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann habe ich mich erstmal beworben bei den ganzen Verlagen. Der klassische, einfache, weiß ich nicht, kann ich nicht bewerten, einfach oder nicht einfacher Weg.
Aber den meisten war es wahrscheinlich zu komplex, kann ich mir vorstellen, ne?
Ja, Also da gab es auf jeden Fall Absagen. Und die meinten schon, das große No, also das große Argument, warum die es nicht genommen haben, war wegen der Dauer des Spiels.
Mhm. Also ja, Dauer, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, da war schon 90 Minuten für die zu viel und jetzt bin ich bei 2 Stunden pro Spieler. Und ja, das war so für die der Knackpunkt meistens.
Aber du hast ja schon eine Landingpage bei Gamefound, ja, habe ich gesehen.
Genau.
Und da folgen dir auch schon fast 6.000 Leute. Das ist ja auch schon eine Zahl, ne?
Ja, das ist schon eine Menge.
Ja, hast du da schon so was im Kopf, wann es losgehen soll?
Ja, ganz kurz, wie ich zu Gamefound kam. Also ich habe ganz schnell aufgehört damit, mit diesen Bewerbungen bei den Verlagen. Ganz schnell aufgehört, weil ich habe gemerkt, das bringt nichts. Ne?
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, ich mache Self-Publishing und ab zum Gamefound oder Kickstarter war es so die Überlegung. Und dann dachte ich mir so, nee, das muss Gamefound sein. Habe mich da angemeldet und das Spiel präsentiert. Und in den ersten Wochen hatte ich schon 1.500 Follower. Und dann waren es dann in der zweiten Woche bei 2.500 Follower. Und ich dachte mir so, ach du... Das war so überwältigend. Ich dachte mir so, wow. Ich war einfach baff, was das angeht. Und das hat mich noch mehr motiviert. Ich so, alles klar, okay, die Leute mögen das jetzt schon so und es kommt gut an, ohne dass ich viel dazu gesagt habe oder gezeigt habe. Ich so, alles klar, jetzt aber Vollgas.
Und hast du schon irgendwie Kontakt aufgenommen mit irgendwelchen Fabriken, die das dann für dich herstellen oder so, weil das ist ja wirklich jetzt mal ein Spiel, was über ein paar Karten hinausgeht.
Ich hatte das Glück, bei so viel Reichweite, ja, wie man das so bewerten kann, wurde ich angeschrieben.
Ach, also, geil.
Ich kann das jetzt nur sagen, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob das immer so passiert, also das ist ja mein erstes Projekt und ich wurde halt angeschrieben von allen möglichen Fabriken. Aus China aber meistens.
Ja, das denke ich mir. Ich glaube, das Star-Ding ist auch ultra schwierig in Europa zu produzieren.
Ja, von Kosten her auch sowieso. Ja. Und ja, die haben mich angeschrieben. Ich habe die recherchiert. Ich habe dann verglichen, geschaut, wer ist mir am sympathischsten. Ne? So, anders konnte ich ja gar nicht wirklich entscheiden. Ich habe geguckt, was sie machen, wie die produzieren, was sind ihre Produkte, wie ist ihre Qualität. Die sind fast alle gleich, die sind identisch gut, also die sind alle gut. So, ich musste dann einfach nach dem Bauchgefühl entscheiden. Und das Video, was ich dann geschaut habe von Easter Board Game Manufacturing, das Video hat mich so begeistert, es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe da den Charme gespürt bei ihrem Vorstellungsvideo, dachte mir, alles klar, das sind sie, dann nehme ich sie. Und die hatten mich halt auch angeschrieben. Und dann habe ich denen gesagt, okay, ich arbeite mit euch.
Okay.
Und seit diesem Jahr im Sommer arbeite ich mit denen zusammen ganz nah und schicke ihnen meine ganzen Informationen und die ganzen Daten. Und die warten jetzt noch auf ein paar Dateien von mir.
Die machen auf jeden Fall geile Komponenten. Die haben meiner Meinung nach auch, also ich bin ziemlich sicher, die haben Tainted Grail gemacht und Nemesis haben die produziert.
Ja, genau,
also,
haben sie. Ja. Ja,
genau, dann haben sie. Weiß man auf jeden Fall, dass da ein vernünftiger Produzent hintersteckt.
Ja, genau.
Ja, cool.
Die haben viele bekannte Spiele gemacht.
Das heißt, du bist gar nicht mehr so weit weg von deinen ersten Prototypen oder von der Pre-Production-Copy oder sowas.
Genau. Pre-Production ist jetzt extrem in Vorbereitung. Also ich habe geplant, also im Januar, Februar sollen die Pre-Productions, also die offiziellen Prototypen, die professionellen Prototypen fertig sein. Also von denen gedruckt.
Ah, oh, cool.
Ja.
Hast du schon so eine Timeline? Wann soll die Kampagne starten? Das ist ja so für viele interessant, ne?
Ich gebe euch einen Wink, einen Tipp. Es geht ja um Dinosaurier, ne? Jurassic Crisis, also Dinosaurier. Was ist denn der Monat im Jahr, wo es hauptsächlich um Dinos geht?
Boah. Ja.
Das wusste ich damals auch nicht und das war auch ein Zufall. Und wer das weiß, dann weiß er, wann die Kampagne losgeht. Der Monat. So ungefähr.
Keine Ahnung.
Jurassic World und Park. Nee, Jurassic World, das weiß ich.
Okay,
aber meistens immer in diesem Monat.
Juni, irgendwann im Sommer, oder?
Genau.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Das reimt sich auch auf Jurassic June.
Okay.
Mehr oder weniger.
Genau. Genau.
Ja, cool. Im Juni. Ja, okay, da müssen wir noch ein halbes Jahr warten. Meine Güte.
Genau. Und
kannst du dann auch schon was zur Timeline sagen, wenn man das Spiel unterstützt, wann man das, also klar, da kann ganz viel noch dazwischen schießen, wann das so ausgeliefert werden könnte. Hast du da schon so eine Timeline im Kopf oder
irgendwas? Ja, also Auslieferung wäre dann 2027.
Ja, also ganz, das ist dann, ja dann
ja.
Sogar weil fast ganze, sportlich. Ja, ne, stimmt, bei so einem
das ist
großen
ja bald schon 26,
Projekt.
Dachte ich
ja,
schon.
Ja.
Mhm. Ja, okay, nee, ja. So ein Jahr, das geht ja.
Ja, genau, ja, genau.
Das ist auf jeden Fall unter Waken Realms Verhältnisse deutlich.
Ja, die sagen, es dauert 1,5 Jahre und dauert dann 3.
Genau, boah, okay, ja.
Ja. Ja, ja, cool. Und ja, wo wir jetzt gerade schon bei der Kampagne sind, was da ja auch mal so interessiert, was gibt es alles? Ich habe schon so ein bisschen geguckt, es gibt so ein Grundspiel, da werden Erweiterungen angeteasert. Kannst du da mal so ein bisschen was zu sagen?
Ja, genau. Das Grundspiel ist für 1 bis 2 Spieler konzipiert. Aus dem Grund, weil ich die Community gefragt habe, wer wie spielen will und kann. Und die meisten haben geklickt, Solospieler.
So. Bei dem Brocken kann ich mir das gut vorstellen, ja.
Na, und dann dachte ich mir so, okay, die meisten spielen solo, also die Komponente, die ich eigentlich geplant hatte, also für 1 bis 4 Spieler, wären dann sinnlos im Spiel einfach drinne. Denn dann hätte ich quasi so einen Brocken produziert und ein Teil davon wird gar nicht benutzt. Also, also der Solospieler kauft sich ein Spiel für 1 bis 4 Spieler und nutzt so ein Teil gar nicht. So war mein Gedanke. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das von Anfang an. 1 bis 2 Spieler und der halt zu dritt oder zu viert spielen will, der bestellt sich dann oder der holt sich dann die Erweiterung für 3 bis 4 Spieler.
Das, also ich kann dich, glaube ich, beruhigen, selbst der Solospieler wird das dann mitbacken, allein aus FOMO wahrscheinlich.
Ja, achso, okay.
Da sind wir gar nicht drauf eingegangen, ne? Eben. Unsere Charaktere, doch, haben wir gesagt, die haben so eine verschiedene Herkunft, aber die haben sogar noch alle einen eigenen Talenttree, ne? Das heißt, sogar wenn du Solospieler bist, macht es vielleicht Sinn, noch zusätzliche Charaktere zu holen, wenn man es denn wirklich so oft spielen will, weil die andere Fähigkeiten haben oder die anders freischalten können, ne?
Ja, genau.
Stimmt, sind wir gleich drauf eingegangen. Ne? Eigene Fähigkeiten, eigene Ziele haben die, eigene persönliche Ziele.
Ja, genau.
Der erste. Andere Startfähigkeiten.
Stimmt, ja, jeder Charakter hat seine eigene Startfähigkeit.
Genau, sind wir grob, haben wir gesagt, dass es da Verschiedenes gibt, aber da merkt man wieder, man redet relativ lange über das Spiel und es gibt so viel zu erzählen, dass man das sogar mit 3 Leuten nicht auf alles kommt. Ne? Also da muss man schon sagen.
Das menschliche Gehirn gar nicht erfassen.
Nee, also, da ist schon einiges los. Auf dem Spielbrett und im Spiel.
Ja,
aber cool. Also ich habe dich unterbrochen. Mehr, also 1 bis 2 Spieler, dann wahrscheinlich eine Erweiterung für bis zu 4 Spieler. Genau. Also mehr Charaktere einfach.
Also mehr Charaktere und es geht um das Material. Die Plättchen ist, wenn man dann die Erweiterung für 3 bis 4 Spieler holt, dann sind auch die Plättchen auch angepasst. Ne? Und die kosten ja eigentlich auch.
Ja,
wenn ich das von Anfang an von 1 bis 4, also bis 4 Spieler in einer Box alles packe, müssen die Plättchen auch mit rein und das sprengt den Preis und die Box. So.
Mhm.
Und so kann ich den Preis ein bisschen niedriger halten, deswegen.
Ja.
Apropos Preis, kannst du schon was so zu Preisen sagen, grob?
Ja, ich habe auch schon die Liste bekommen halt von der Fabrik und muss so ein bisschen so gegenrechnen. Also jetzt Stand heute kann man mitrechnen zwischen also 90 bis 110 Euro ungefähr.
Für das Grundspiel?
Ja.
Okay.
Ja.
Genau.
Ja, also wenn man auf jeden Fall mal im Tabletop-Simulator sieht, was alles dabei ist, ist das auf jeden Fall mehr als gerechtfertigt, da kann man nicht meckern.
Mhm. Nee. Auch, weil, ja genau, ne, die Spieltiefe, die du hast, was du da machst, das ist schon, ja, würde ich jetzt auch sagen, ist erstmal gerechtfertigt.
Planst du irgendwas an speziellen Komponenten, Upgrades? Ich sag mal, ihr Highlight ist natürlich immer irgendwelche Miniaturen, obwohl ich mir das bei dem Spiel gar nicht so einfach vorstellen kann, da mehrere Dino-Miniaturen auf so ein Hexfeld zu knallen oder Acryl-Tokens. Ist da irgendwas in Planung? Ich sag mal, man kommt ja auch immer mit Stretch-Goals in so eine Kampagne.
Da wurde ich auch schon angeschrieben von der Firma, die mit Acryl arbeitet. Ist natürlich auch sehr lukrativ und interessant. Das bietet sich auch in dem Spiel an. Also die ganzen Dinos und die Plättchen, also wir haben ja runde Plättchen hier, ne, für die Dinos und für die Charaktere. Und wenn man die mit Acryl macht, sieht natürlich auch super aus. Und bezüglich Miniaturen habe ich gar keine Pläne gemacht. Von Anfang an habe ich das Spiel so konzipiert, halt ohne Miniaturen. Ich weiß, die Anfrage war da, war groß. Die wollten Miniaturen und alles für die Dinos, für die Charaktere.
Da können die richtig abcashen halt. Ne?
Ja.
Ja, aber es gibt halt Spiele, wo es Sinn macht und es gibt Spiele, wo es keinen Sinn macht. Und hier sehe ich den Sinn nicht. Du bräuchtest winzige, große Dinosaurier da drauf.
Winzige, große.
Ja, wie groß willst du die machen? Ne? Auch im Verhältnis kannst du die gar nicht so richtig setzen. Du hast graue Miniaturen. Viele Leute sagen ja, die müssen ja dann angemalt werden und ich will dann damit spielen. Und wie viele Leute machen das überhaupt? Es gibt so eine kleine Minderheit, die laut brüllt und die anderen Leute lassen die eigentlich, glaube ich, grau. Natürlich. Und für mich käme das gar nicht in Frage. Ich persönlich spiele immer mit grauen Miniaturen, weil ich habe mal angefangen, sowas anzumalen, aber schon lange her.
Okay.
Die Zeit ist einfach nicht dafür gegeben und deswegen Plättchen sind okay. So Acryl-Tokens, die so aufrecht stehen und von beiden Seiten dann schön aussehen, das kann natürlich auch was Gutes sein, aber ich weiß nie, ob das so richtig für die Übersicht taugt bei so einem Spiel.
Ja, also sehe ich sehr ähnlich auf jeden Fall. Miniaturen sind geiler, aber nur, wenn sie angemalt sind. Und ich habe das gleiche Problem wie du, Thomas. Ich komme da einfach nicht zu, sie anzumalen, die meisten Spiele.
Ja.
Aber halt graue Miniaturen und dann sind so geile Acryl-Standys, wenn man die Option hat, auf jeden Fall deutlich ansehnlicher.
Ja.
Aber in dem Spiel muss man sich echt an die Frage stellen mit der Übersichtlichkeit. Aber vielleicht ist das ja so eine Idee, so ein optionales Add-on, ne, für die Leute, die Bock drauf haben. Ich weiß auch, Acryl-Standys sind nicht viel weniger teurer als Miniaturen. Muss man dann natürlich gucken, ne, wer da bereit ist, was zu zahlen. Aber ist, glaube ich, eine gute Idee für so ein optionales Add-on.
Also bei Standys, da sehe ich das schon eher. Also Acryl-Standys, das ist schon realistischer. Die sind auf keinen Fall so teuer wie Miniaturen. Die muss man noch alle designen und alle konzipieren. Das kostet ja auch noch auf jeden Fall Geld. Da geht Zeit und Geld noch drauf. So, was meinst du?
ChatGPT macht das für dich.
Die digitalen, die Figuren, die Miniaturen?
Er geht mittlerweile auch schon ein bisschen in die Richtung weiter, aber eher ein bisschen sarkastisch gemeint.
Ach so, okay, dachte schon. Ne?
Ja, cool, bin ich richtig gespannt drauf, wenn die Kampagne an den Start geht.
Ja.
Ich sag mal, mit 6.000 Followern, du hast ja noch ein halbes Jahr Zeit, um Follower zu generieren. So mit anderen Autoren, mit denen ich gesprochen habe, die sagt immer so von den Followern soll man so mit 10-20% rechnen, die dann nachher auch wirklich reingehen.
Ja.
Da hast du ja dann jetzt auf jeden Fall schon eine gute Basis. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was so die Mindestabnahmemenge ist bei so einer Fabrik, aber sieht ja auf jeden Fall schon sehr gut aus bei dir, muss man sagen. Gerade dafür, dass es noch ein halbes Jahr ungefähr hin ist.
Ja. Also Mindestabnahme ist mindestens also 500 Kopien Produktion.
Ja, easy.
Also Minimum, ja.
Das läuft.
Das läuft. Also ich bin bei gut 1500 Stück. Also wenn laut der Rechnung, laut der Followern, gute 1500 Stück müsste ich dann produzieren.
Drücken wir dir die Daumen.
Ja,
das ist auf jeden Fall. Bei Dinosaurier hast du mich auf jeden Fall sowieso.
Das ist gut, ja.
Ja, habt ihr noch irgendwas? Ich habe meine Fragenliste auf jeden Fall abgearbeitet.
Ich hätte jetzt so auch nichts. Andi, willst du noch irgendwas loswerden, was wir nicht angesprochen haben, was dir total auf dem Herzen liegt?
Ich habe auf jeden Fall auch noch sehr viele Ideen, was Dinos betrifft. Es gibt ja so viele Dinos und es kommen immer wieder neue Ideen und Effekte, klar. Ich kann jetzt auch alles nicht da reintun. Ah, genau, dazu wollte ich auch noch was sagen.
So vorm Start schon die Kuh melken mit mehr Dinos.
Ja, stimmt. Ne?
Dino-Pack machen.
Ja.
Add-on.
Ja, genau. Ab
2000 Unterstützer. Gibt's noch den Dodo.
Aber das möchte ich nicht so machen. Also meine Idee ist, das werde ich noch kommunizieren vor der Kampagne noch rechtzeitig. Ich möchte das nicht mit Stretch-Goals machen und diesem Kram. So nach dem Motto, ja, erst wenn 1000 Leute hier gespendet haben, dann kommt diese und diese geile Sache.
Liefer einfach ein geiles, fertiges Spiel ab. Übernimm dich nicht mit Stretch Goals und irgendwelchen Zusatzversprechen, da scheitern schon große Verlage dran.
Okay. Also das wollte ich auf keinen Fall machen. Ich habe gesagt, hier, das Spiel, das gibt's. egal wie viel ich jetzt einnehme, ne, es wird in dieser und dieser Qualität auf jeden Fall produziert. Hm. Fertig, ja.
Ja.
Genau.
Ja, das ist auch gut.
Was jetzt in der Zwischenzeit jetzt noch dazu kommt, sind so Dinos und verschiedene Effekte und Harmonien, die kommen noch dazu. Die passen aber jetzt nicht mehr, also die kommen nicht in die Grundbox mit rein. Aber ich möchte sie trotzdem dann anbieten.
Okay.
Und das ist dann die einzige kleine Zusatzerweiterung, also Mini-Add-on, was man dann noch zukaufen kann.
Ja.
Also
quasi. Wenn es dann schon durchdesignt ist und schon in deinem Kopf und dann auch zur Kampagne schon abgeschlossen und nicht im Nachhinein irgendwie künstlich dran geflanscht, ist das ja nachher auch ein schönes organisches Spiel.
Ja. Genau. Also da werde ich mich auf jeden Fall distanzieren mit diesen Stretch Goals und so.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch gut. Also wenn man schon bei Kampagnenstart weiß, was man bekommt,
ja,
optimal, ne? Klar wird es dann auch die Leute geben, die wieder danach schreien, aber die hast du immer, die unzufriedenen kleinen Leute.
Ja, stimmt, ne?
Kannst es nicht allen recht machen. Ja, cool.
Ja, genau. Einmal nochmal kurz zum Abschluss. Also das Spiel, also Jurassic Crisis, ist es jetzt kein Kampagnenspiel, aber man kann das als eine Mini-Kampagne nennen, ne? Ihr sagt ja auch so, das ist eine Mini-Kampagne. Und das zieht sich halt bis zur dritten Partie. Und wenn man die erste, zweite und dritte Partie so zusammenrechnet, ja, dann sind das schon ein paar Stündchen, vor allem wenn man zu zweit spielt, ja. Aber ist noch lange dann keine Kampagne, ne? Ich weiß nicht, wie ich das dann betiteln soll. Weil in drei Partien ist das Spiel durch.
Ist quasi das Gloomhaven, was man auch mal zu Ende spielt, ne?
Absolut, ja. Also es ist ja, es wird immer viel danach geschrien, nach Kampagnen und bla 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 und alles, ne? Aber im Endeffekt hat man so viele Kampagnenspiele, die kriegst du eh alle gar nicht mehr gespielt. Bei mir kommen jetzt noch Kampagnenspiele, die ich irgendwann mal vor 4 Jahren gebackt habe, wo ich denke, wann soll ich die denn jetzt spielen? Okay. So, ne? Ich hatte mal Bock da drauf vor 4 Jahren und dann bin ich eigentlich froh, wenn das sowas ist, was du abgeschlossen bekommst, ganz einfach, wo du dann vielleicht 3 Abende triffst, dich mit irgendjemandem zusammen und das Ding wirklich durchspielen kannst, ne? Und am Ende dann halt nicht mehr in deiner Flachshütte, sondern in deinem schön gemauerten Haus sitzt und du dem Hurricane nur entgegenlachst, anstatt Angst vor ihm zu haben, ne? Das finde ich halt cool, ja.
In der Hütte musst du echt schon mutig sein, um dann zu lachen, ey. Sehr cool, ja. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, dann wären wir für heute durch. Für alle Zuhörer, die jetzt mal Bock bekommen haben, das Spiel mal auszuprobieren. Ich packe euch auf jeden Fall den Link für den Discord-Server rein. Da könnt ihr dann den Andi mal anschreiben. Ich habe den vorher auch extra gefragt, ob wir das dürfen.
Ja.
Und dann dürft ihr den nerven, dass er euch das Spiel mal zeigt, erklärt. Und dann könnt ihr das auf jeden Fall auf dem Tabletop-Simulator mal spielen. Kann ich sehr empfehlen. Bringt nur ein bisschen Zeit mit. Wir haben ja gerade öfter über die Spieldauer gesprochen. Das ist mal nicht in einer Stunde erledigt. Das ist schon ein Silvesterabend füllendes Spiel. Kann man, glaube ich, sagen, gerade in der Erstpartie. Aber ist ja bald passend, ne? Ja, und dann würde ich sagen, Andi, Thomas, vielen Dank für eure Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Gerne.
An die Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt das irgendwo in die Kommentare rein, schreibt uns eine Mail. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, gerne konstruktives Feedback oder hört was anderes. Ist mir dann auch egal. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge oder ihr hört irgendwen anders aus unserem Team. Bis dahin, schönen Abend noch, schönen Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Auf Wiedersehen.
Danke. Tschö.
Tschüss.
Tschüss.